Wir kommen zum nächsten Vortrag, und zwar von Frau Sabine Wimmer. Sie ist seit 2005 Leiterin des Betreuungs- und Pflegedienstes im Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning, also in Oberösterreich. Und wie wir alle wissen, ist Oberösterreich der zweite Hotspot, kann man sagen, in Österreich, wo also zum Teil ganz erhebliche Einschränkungen, vor allem in den Pflegeheimen, aber auch in den Krankenhäusern bestehen bzw. noch zu erwarten sind. Sie ist Coach, sie ist Mediatorin im Gesundheitsbereich, sie ist eine geriatrische Pflegekraft, sie hat das Krankenpflegediplom des gehobenen Gesundheitsbereiches. Also wir können wirklich sagen, praxisnahe und aus der Praxis kommend. Darf ich jetzt Frau Wimmer einladen und mit Ihrem Referat beginnend Sie zuschalten, bitte.
Ein Blick zurück ins Frühjahr. Am 5. März haben wir die letzte Teambesprechung gemacht, so lange ist es her, und da war meine Abschlussbemerkung, dass möglicherweise eine Krise auf uns zukommt. Und wenn das stimmt, was wir im Fernsehen hören und sehen, dann wird das eine furchtbare Sache. Und wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht 2 Drittel unserer Bewohnerinnen versterben können, dann habe ich gesagt, dann werde ich aufhören, dann will ich nicht mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Eine Woche später Lockdown. Am 13. März, heute haben wir den 13. November, wurden unsere Häuser geschlossen. Wir passen auf die alten Menschen auf, wir sperren sie ein. So jetzt einmal wurde das kommuniziert. Und wir haben dann ganz, ganz schnell angefangen, aktiv zu werden. Ich habe dann meine Kündigung, die schiebe ich noch auf. Wir haben am 17. März angefangen, unsere Mitarbeiter alle von der Reinigung bis zur Verwaltung, Pflege mit Masken zu versorgen. Seit 17. März gibt es keinen einzigen Arbeitstag, keine Stunde, wo wir nicht ohne Masken gearbeitet haben. Zuerst haben wir unsere chirurgischen Masken aufgebracht, dann haben wir selber Masken genäht. Es war am Markt nicht sehr erhältlich und seit Anfang Oktober tragen wir durchgängig FFP2-Masken. Wir haben zu wenig Material gehabt, obwohl wir schon versorgt waren. Ich möchte nicht über Hygiene sprechen, weil das ist nicht notwendig. Aber das, was wir gerne machen, wir wollen beweglich sein, handlungsfähig. Wir haben zu wenig Kitteln. Wir haben gewusst, wenn die Pandemie kommt, dann wird das schnell zu wenig sein. Dann haben wir einfach 100 Nachthemden bestellt, die offen sind, und haben die im Haus behalten und selbst gewaschen, weil wir haben dadurch unsere Beweglichkeit oder Handlungsfähigkeit erhalten. Ich habe das schon angesprochen, das ist das erste Mal, seit ich in diesem Beruf bin, dass ich mir im gleichen Ausmaß für Bewohner, auch um Mitarbeiter Sorgen mache. Und diese Sorge ist begründet, das hat sich leider bewahrheitet. Wir haben doch einige kranke Mitarbeiter und es geht nicht allen gut. Ich suche immer das nächste Bild. Ja, also wenn jemand wissen will, wie ich ausschaue, die Person, die den Rollstuhl schiebt, das bin ich. Ja, wir haben mit voller Konsequenz, was machen wir, wie gehen wir damit um? Wir haben am Anfang wirklich Angst und Sorge gehabt. Das Besuchsverbot. Ich habe mit meinem Heimleiter gesprochen und habe gesagt, ist ein Besuchsverbot auch eine Ausgangssperre? Nein, das ist keine. Gut, dann können die Bewohnerinnen und Bewohner sofort ins Freie. Schauen Sie sich das Bild an, so schön war es zu dieser Zeit. Wir haben den Bewohnerinnen und Bewohnern gestattet oder sie haben auch nicht gefragt, wir haben gesagt, sie können ohne weiteres hinausgehen. Es ist wichtig, dass sie an die frische Luft kommen. Es ist wichtig, dass sie andere Dinge sehen als nur das Zimmer. Die erste Zeit in der Corona-Pandemie, wir haben damals, das möchte ich dazu sagen, in Steierland 20 bis 30 Fälle gehabt. Und im heutigen Tag haben wir 646 aktive Fälle in Steierland, wo ich zu Hause bin. Wir haben damals gemerkt, das ist so eine bedrückende Stimmung im Wohnbereich. Manche Kolleginnen haben gesagt, das ist ruhig, und ich, also aber nicht jetzt aus unserem Haus. Und ich habe gesagt, das erinnert mich an meine Ausbildung. Ich finde, das kommt einem Hospitalismus gleich. Wir müssen etwas tun, wir brauchen Bewegung, wir müssen Input setzen, damit Leben ins Haus kommt, trotz der Pandemie. Und das, was ja vom Anfang an festgestanden ist, unsere Bewohnerinnen mit Demenz, die haben wir nie in die Zimmer gebracht. Das macht keinen Sinn. Wir haben ihnen das Haus gegeben, sie haben sich frei bewegt in den Wohnbereichen. Und das war ganz selbstverständlich, weil eine medikamentöse Sedierung ist überhaupt nicht in Frage gekommen. Die Bewohner, die orientiert waren, die haben wir gebeten, dass sie die Mahlzeiten im Zimmer einnehmen, dass wir Abstände schaffen. Wir haben uns sehr schnell damit beschäftigt, welche Aufgaben wir zu erfüllen haben. Und das, was damals ganz auffällig war, auf einmal haben in einem Wohnbereich 5 und 6 Bewohner ein Druckgeschwür bekommen, einen Dekubitus. Wir arbeiten mit Kennzahlen und wir kennen das gar nicht. Was ist los? Warum haben die alle ein Druckgeschwür? Und ich habe mit unserer Kinästhetikstrainerin gesprochen und habe gesagt, was ist los? Und sie hat gesagt, die Spannung ist so hoch, die Mitarbeiter geben das Gewicht nicht ab. Und ich habe gesagt, die Spannung im Team ist zu hoch, wir müssen etwas tun. Wir haben das thematisiert, wir haben das besprochen. Sie hat die kinästhetische Seite abgedeckt und ich habe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen über den persönlichen Druck, über die Spannung, was passiert mit uns, in welcher Krise stecken wir. Und dann haben wir gesehen, dass innerhalb von 14 Tagen dass sich die Situation wieder verändert hat. Wir haben im Frühjahr keine Corona-Fälle im Haus gehabt, obwohl wir einige Testungen gemacht haben, aber wir haben doch einige palliative Begleitungen gehabt. Und das Thema zieht sich ja heute durch den Tag. Und es ist egal, ob Corona oder nicht Corona, die Begleitung am Lebensende, das ist essentiell und wichtig. Und zu dieser Zeit war es halt noch einmal schwieriger, aber, und da kann ich mich nur so manchem Inhalt anschließen. Wir müssen den Mut haben, personenbezogen Entscheidungen zu treffen, durchaus an die Grenze zu gehen, die Verantwortung wahrzunehmen und mehr zu erlauben oder zu gestatten oder einzuleiten, wie an sich vorgesehen ist. Aber das Risiko muss eingeschätzt werden und man muss den Mut haben, es auch zu tun. Wir haben Begleitungen gemacht, wo die Familien völlig, völlig in der Krise waren. Sie haben nicht verstanden, was los ist. Sie wollten unbedingt die Nähe haben und schlussendlich eine ganze Familie. Ich habe da jetzt eine Familie im Kopf und dann habe ich gesagt, gut, die Tochter und der Sohn dürfen die Mutter jeden Tag besuchen. Wir haben sie so angezogen, dass sie sicher waren. Wir haben sie mit guten Masken versorgt und ich habe sie ins Zimmer begleitet und aber am Anfang war ich dabei und da sitzt die Tochter und dort vor ihrer sterbenden Mutter und das in 2 Meter Abstand. Es war einfach herzzerreißend. Dann bin ich hergegangen, habe gesagt, setz dich zu ihr. Ich habe dann das Risiko eingeschätzt. Ich habe sie mit einer guten Maske versorgt und gib ihr die Hand und sei bei ihr. Du kannst da jetzt nicht sitzen bleiben. Und wie dann der Sohn gekommen ist, der hat sich dann zu seiner Mutter gebeugt und sie fährt ihm ins Haar und sagt, du mein Bub. Das war so berührend. Und wir haben halt dann als Konsequenz noch einmal eine Hygiene, noch einmal mehr Hygiene betrieben bei der Pflege. Besseren Mundschutz, mit Gesichtsschutz und Kittelpflege haben wir gemacht. Und das war einfach notwendig. Und das ist so eine grenzgängerische Entscheidung, die man schon tragen kann. Dazu stehe ich, das war auch wichtig. Ja, und wenn Sie jetzt die Folie sehen, hierhin möchten wir zurück, das ist unser erklärtes Ziel. Das ist ein Bild, das ist nicht mehr neu. Wir haben schon das Gefühl gehabt, im Sommer in die Nähe dorthin zu kommen. Es hat wieder Aktivitäten gegeben, sie waren wieder beieinander, haben Trainings gemacht, haben sich beschäftigt und Spaß mit zusammen gehabt, aber das ist jetzt wieder völlig anders. Wir sind jetzt wieder ganz weit zurück an den Start, sagen wir es mal so. Ja, und noch, wenn ich Lebensqualität am Ende, vielleicht auch noch eine Geschichte, ich glaube, da kann ich es am besten dokumentieren, wie Lebensqualität am Ende sein kann oder könnte, gleich ob Corona oder nicht Corona. Bewohnerin ist bei uns im Sommer eingezogen, Juni, Juli, August. Und sie kam mit einem palliativen Setting. Sie war schwer herzkrank, hatte eine Entzündung. Die Therapie ist abgesetzt worden. Es gibt keine weiterführende Therapie und sie ist zu uns gekommen, um die letzte Zeit bei uns zu verbringen. Die Angehörige ist bei mir im Büro gesessen und ich habe mit ihr gesprochen und auf einmal sagt sie, was ist palliativ? Und dann habe ich gesagt, das ist die Begleitung im letzten Lebensweg, wo es nicht mehr um Heilung geht, sondern nur mehr um Linderung. Ja, sie kann sich das nicht vorstellen, habe ich zu ihr gesagt. Wenn ihre Mutter jetzt ein Eis möchte, würde ich aufstehen, ihr eins holen und ihr ein Eis bringen. Und dann hat sie es verstanden. Sie ist völlig ohne Therapie zu uns gekommen, mit einer Herzkrankheit. Und die Frau, die haben wir dann gepflegt. Und nach ein paar Tagen hat sie Rhythmusstörungen bekommen. Und da haben wir dann mit Beta-Blocker, hat dann der Arzt wieder die Situation in den Griff bekommen. Und 14 Tage später, sie durfte nichts essen, nur eingedickt, nur Brei, aber das mag sie nicht. 14 Tage später sitzt sie im Bett und sie holen mich und da isst sie einen Grießschmarrn. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das kennen, mit einem Hollerröster. Also kein Mensch würde das jemandem geben, der eine Schluckstörung hat. Und hat gelächelt und sie wurde dann mobilisiert, ist in den Mobisessel gekommen, war im Haus unterwegs, keine Rede vom Sterben. Und jetzt hat sie Corona. Ich habe die Tochter hereingeholt, sie soll sie im palliativen Sinne betreuen und besuchen und wieder dasselbe Prozedere und sie kommt dann runter und sagt, sie möchte mit der Chefin sprechen, also mit mir. Das hat ihr die Mutter ausgerichtet. Keine Therapie mehr. Sie will keine Therapie mehr. Gut, wir haben das vermerkt. Ich habe ihr auch erzählt, was schmerzmindernd, fiebersenkend, Sauerstoff zur Atemnotlinderung und. Das würde ich ihr schon sehr, sehr empfehlen, weil das ist lindernd. Und ja, gut. Das macht sie, aber das Ergebnis ist das, diese Frau hat auch diese Krankheit überstanden. Es ist jetzt schon wieder eben 2 Wochen her, es scheint ihr gut zu gehen. Und das ist so, das, was ich da sagen möchte, so geht es im Leben. Da gibt es keine Prognose, da gibt es keine Einschätzung. Ich sage immer zu den Angehörigen, jeder Mensch darf bei uns leben, aber er darf auch sterben. Und wir wissen nicht, wohin der Weg geht. Es ist unsere Aufgabe, den Weg mitzugehen. Und Hoffnung, das ist das Wichtigste, das hat man immer. Und jetzt schaut es aus, jetzt hat sie zuerst diese völlige Abstinenz an Therapie gut überstanden und jetzt noch Corona auch. Wir schauen, wie es weitergeht. Die Personen mit Demenz, da wurde heute schon einiges darüber besprochen, ich finde, einerseits profitieren sie von dieser Situation, weil sie in einer eigenen inneren Welt leben und niemand sagen kann, was da vorgeht. Und ich glaube, da gibt es vieles, was wir nicht sehen, aber wenn man genau hinfühlt und hinschaut, da kann man schon was wahrnehmen. Das, was ich auch dazu sagen muss, und das hat sich leider bewahrheitet, Menschen mit Demenz, die Corona infiziert sind, das sind die, die das unter den Bewohnern weitertragen, weil an den Tagen, bevor die Infektion ausbricht, sind sie besonders umtriebig. Ich habe gelesen, delirant, ja, die Symptome gehen in die Richtung, sie deuten darauf hin und in so einem Zustand ist der Mensch noch viel weniger lenkbar oder irgendwo haltbar, die gehen und berühren alle und kommen einem nahe. Es ist sowas, man kann das nur beobachten und so gut es geht ausweichen, aber immer geht es nicht. Da haben sich schon ein paar Mitarbeiterinnen angesteckt, weil die kommen so unvermittelt auf einen zu und das ist so. Für die orientierten Bewohner war die Situation rund um Corona schwieriger. Sie sind ängstlich, sie sorgen sich. Manche sind sogar gelassen und sagen, schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Ich bin 95, was soll passieren? Und die Trennung von der Familie, darunter leiden definitiv alle. Die Trennung von den Mitbewohnern, darunter leiden sie auch. Aber wir haben jetzt eine Corona-Situation, die eine Quarantäne erfordert. Das ist eine ganz schwierige Situation. wie diese Krankheit. Wir haben den ganzen Oktober üben können, weil, und das ist das wirklich Belastende, den ganzen Oktober haben die saisonellen Infekte eingesetzt. Wir haben viele kranke Bewohnerinnen und Bewohner gehabt und aber auch Mitarbeiter, und das war im Frühjahr nicht so. Wir haben keinen einzigen Krankenstand gehabt, jetzt schon. Wir haben zum Testen angefangen, wir haben in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten, warum geht es, was ist das für eine Infektion, ist das ein banaler Infekt, der ja bei einem alten Menschen immer dramatisch ausgehen kann, oder ist es Corona? Und so circa 3-4 Wochen haben wir versucht, die Oberhand zu gewinnen. Es war eigentlich schon erkennbar, dass die Situation im Bezirk nicht mehr in Griff war. Wir waren Ende September auf der Ampel grün und dann waren wir orange und jetzt sind wir rot und dunkelrot. Wir haben weit über 600 Fälle. Die Besucherregelung, wir haben wieder genau angefangen zu dokumentieren, zu aufzuklären und zu bitten, auf die Regeln zu achten, aber es sind alleine in 6 Tagen 50 bis 70 Gäste im Haus, wo manche sogar jeden Tag kommen. Und dann war es halt so, am 27. Oktober, die erste Mitarbeiterin war krank, wir haben uns gar nichts gedacht, sie wird getestet und 2 Tage später war der Befund, dass sie ist Corona-positiv. Da ist eine Welt für uns alle zusammengebrochen, das ist vorbildlichste, korrekteste Mitarbeiterin, die man sich nur vorstellen kann. Sie hat genau 2 Kontakte gehabt. Einer zu ihrem Mann, den hat sie dann angesteckt, und zu einer Tante im Kaufhaus mit Maske. Und sie hat geweint und hat gesagt, wen habe ich alle angesteckt? Und ich habe sie gefragt, wer hat dich angesteckt? Und es gibt keine Antwort. Das, was bei uns ist, war dann der Schlag, der war so groß, weil in der Gruppe für Demenzkranke sind von 10 Bewohnern 7 infiziert. Und von den 7 Infizierten ist die Frau, die am meisten belastet war, negativ. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, wir wissen gar nichts. Ich habe keine Ahnung, ob sie die Blutgruppe 0 hat, aber diese Frau hat vor 14 Tagen ihre Tochter verloren, die wir im Haus gepflegt haben. Die ist an einer Krebserkrankung gestorben und sie musste sich am Sarg bei ihr verabschieden. Und es war so, dass sie gar nicht wusste, dass ihre Tochter im Haus liegt. Die Tochter hat das nicht wollen, dass ihre Mutter über ihre Krankheit und über den Schwere der Krankheit erfährt. Das hat große Diskussionen ausgelöst, aber der Wille des Sterbenden steht an erster Stelle. Die Enkelin, eine Ärztin, hat die Kommunikation übernommen, und ich habe zu ihr gesagt, sie werden sehen, es wird sich alles abrunden. Das habe ich schon so oft erlebt und so war es dann auch. Wie sie gehört hat, dass ihre Tochter schwer krank ist und im Sterben liegt, da hat sie bitterlich geweint. Dann dreht sie sich um, schaut ihre Tochter an und sagt zu mir, das ist deine Ärztin. Ich habe gesagt, ja, das weiß ich. Und dann haben wir gesagt, wir bringen sie zum Sarg, damit sie hinschauen kann, damit sie es auch spüren kann, dass ihre Tochter weg ist. Da hat sie wieder bitterlich geweint, hat auf den Sarg gegriffen, hat sich verabschiedet, dreht sich um, schaut mich an und sagt, sie sind aber eine große Frau. Und so ist es mit Demenzkranken. Niemand weiß, wie weise sie sind. Ich stufe das unter Weise ein. Ja, wohin wir zurück möchten, trotz dieser Pandemie, es hat doch mehrere Bewohner betroffen, auch einige Mitarbeiterinnen, aber grundsätzlich wurden nur 2 infiziert. Die FFP2-Masken haben sich als sehr dienlich herausgestellt und die notwendige Hygiene. Wir haben jetzt geplant, wie die Adventkränze gebunden werden, wie Kekse gebacken werden. Wir haben den Garten geöffnet. Der Bürgermeister hat uns einen Zaun aufgestellt, damit niemand hereinkommt, weil wir ja in Quarantäne sind. Wir haben wieder die Besucher finden schon wieder statt. Rund ums Haus gehen die Fenster auf und die Angehörigen stehen auf der Straße. Wir haben ganz engen Kontakt zu den Angehörigen. Wir waren sehr offensiv, wir haben alle angerufen und informiert, haben alle angerufen und die Befunde bekannt gegeben und sind zugleich in eine massiv palliative Situation gekommen, weil wir haben einige Bewohnerinnen und Bewohner verloren. Also zu dieser Folie, also ich kann nur sagen, ich habe das beste Team der Welt. Es ist unwahrscheinlich, wie die gut zusammenarbeiten, wie sich die einsetzen, wie die für die Bewohnerinnen und Bewohner da sind. Sie sehen da eine Mitarbeiterin, das ist noch nicht die Justierung für eine Pflege mit Infizierte, weil da fehlt noch eine Schürze, eine Kopfbedeckung und Schuhe. Aber ich bin so angetan von meinem Team, das kann ich nur sagen. Und wir sind noch immer handlungsfähig. Wir haben jetzt nicht eine Festung, sondern drei. Jeder Wohnbereich ist abgeschottet, weil in jedem Wohnbereich Infizierungen sind. Und wir können uns nicht gegenseitig helfen. Die Wohnbereiche müssen sich selbst helfen und sie machen das in einer unglaublich engagierten Art und Weise. Das ist wirklich.
Verzeihen Sie die Störung. Darf ich Sie nur bitten, dass Sie langsam, also in 2 Minuten zum Ende kommen?
Ja, genau. Danke. Ja, und das. Das ist das Erfolgsrezept. Wir schreiben jeden Tag Berichte, wir schreiben Briefe, wir schreiben Persönliches, wir schreiben Fachliches, wir schreiben Ergebnisse von Krankenstände, aber ohne Namen. Und das ist unser Rezept, das muss jeder lesen. Alle sind bestens informiert von der Heimhelferin, vom hauswirtschaftlichen Dienst bis zur Wohnbereichsleiterin, dem Heimleiter und der Verwaltung. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten funktioniert bestens. Wir haben Telefonnummern, wir können jederzeit anrufen, auch in Zeiten, wo sie an sich nicht erreichbar sind. Es gibt auch Ärzte, die kommen angezogen zu Visiten. Wir kennen uns gut, das Vertrauen ist da, wir wissen, wie wir miteinander umgehen, und das ist auch ein wichtiger, entscheidender Punkt. Diese Folie habe ich lange nachgedacht, ob ich sie in die Präsentation geben soll, aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, weil das ist einfach, das hat uns beschäftigt und sehr. Und ich möchte sie auch nicht kommentieren, weil es gibt einfach Stolpersteine, und ich finde, da ist die Unzumutbarkeit ausgedrückt. Wie geht es, dass man monatelang seine liebsten Angehörigen nicht berühren darf? Wie geht es, dass man schwerhörige, schlechtsehende Menschen mit denen kommuniziert, wenn man nicht in die Nähe kommen darf? Wie soll das funktionieren? Das ist einfach nicht machbar, und zugleich wird es erwartet, weil diese Krankheit ist hochgradig ansteckend. Und wenn ich nicht mehr berührt werden kann, habe ich heute gehört, ja, genau das ist der Punkt. Und zugleich, jetzt bei uns ist der Virus außer Kontrolle. Jetzt sind wir an einen Punkt angekommen, wo niemand mehr sagen kann, wer wen wie infiziert. Aber zum Schluss kommt das Beste. Das ist der Peter und der Paul. Wir haben nämlich im Frühjahr in der Corona-Pandemie entschieden, wir brauchen Berührung und Nähe. Und dann haben wir Katzen und haben uns Katzen zugelegt. Sehr aufwendig die Pflege, das muss ich sagen. Die wohnen in der Gruppe für demenzkranke Menschen. Und das muss ich jetzt auch noch sagen, wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir haben die Bewohnerinnen nicht informiert, die mobil sind, über ihre Diagnose. Das ist mit Angehörigen und abgesprochen, die Wohnbereichsleitung wollte das. Die Mitarbeiter haben das ganz konträr diskutiert. Und ich habe gesagt, alles, was wahr ist, alles, was du sagst, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, musst du sagen. Und da habe ich wirklich tolle Sachen erlebt. Das sind 3 Bewohnerinnen. Die eine ist 100 Jahre, die anderen sind 95 und 92. Die haben diese Krankheit mit einer Konsequenz und Gnadenlosigkeit durchgestanden. Jeden Tag aufgestanden, jeden Tag angezogen, sich gefragt, warum sie Schmerzen haben, sich gefragt, warum das Essen so schlecht ist. Die sind stundenlang vor dem Katzenasyl gestanden. Die haben die Katzen genossen, und die sind alle 3 gesund geworden. Das ist das, was ich zum Schluss sagen möchte. Wir haben Kräfte, wir haben Energien, wir sind sehr wohl handlungsfähig. Und bei uns ist der durchschnittliche alte Mensch 86,5 Jahre, aber das macht nichts. Es geht trotzdem gut. Ja, danke für diesen Blindflug. Ich sehe nichts, ich kann niemand hören, aber das waren so meine Gedanken zu der Zeit, in der wir jetzt leben. Danke.